viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Episode Voll verpixelt. Wieder mit Johannes Repp.
Hallo. Und Felix Vogel.
Hi. Wir haben heute einen bunten Themenstrauß wieder für euch zusammengesucht und wirklich coole, spannende Themen, finde ich. Wir fangen an natürlich mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Was waren das bei dir, Johannes?
Ich habe einem Kumpel For the King gezeigt und der ist jetzt richtig into it. Der spielt das nur noch, gefühlt. Also der ist nach Hause gegangen mit den Worten, yo, ich werde es mir jetzt kaufen. Und am nächsten Tag so, will das jemand mit mir spielen? Ich habe schon die ganze Nacht gespielt, ich find's voll geil.
In dem Moment saß ich sogar auf dem Bett und habe kurz überlegt, ob ich es mir wirklich kaufe. Die Seite, ich sag mal so, die Seite habe ich auf. Ich habe MMOGA auf, habe For the King quasi schon im Einkaufswagen und bin ganz kurz davor abzudrücken.
Ich sag aber gleich dazu, spar dir erstmal die DLCs, weil du wirst ewig brauchen, überhaupt die Main-Story zu schaffen. Das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, es beim ersten Durchlauf zu schaffen. Das okay. Ist so ein bisschen wie bei Oxygen Not Included.
Direkt mal eine Frage zum Anfang jetzt. Bei DLCs, wenn du ein Spiel kaufst, das schon länger auf dem Markt ist, ja, und du siehst, das hat eine Menge DLCs schon,
ja,
kaufst du die DLCs direkt mit oder lieber nicht?
Kommt aufs Game an. Also ich habe mir Saints Row 4 auch erst Jahre nach Release geholt. Und da sind die DLCs ja teilweise Story-DLCs oder einfach irgendwelche geilen Fahrzeuge, Waffen hast du nicht gesehen. Und da ich Saints Row 3 schon gespielt hatte und gut fand, habe ich es mir als ein Bundle Saints Row 4 mit allen möglichen DLCs direkt dann im Sale geholt. Das waren auch nur 8 Euro oder so. Da macht's nichts aus. Wenn ich mir jetzt aber irgendwann Sims 4 holen würde,
da bist du arm.
Dann, sind wir schon über die vierstellige Grenze rüber. Also Sims 4 mit allen DLCs ist wirklich teuer und ich glaube auch nicht, dass du es mit allen DLCs spielen kannst.
Das ist
also echt, dass du überhaupt alle DLCs wahrnehmen könntest.
Du meinst, es ist zu viel für das menschliche Gehirn.
Naja, mal angenommen, du holst dir das Paket, wo es um Insel geht, dann das Paket, wo du hier dieses magische DLC, dann irgendwie noch Haustiere und hast du nicht gesehen. Da ist schon wieder das Ding, spielst du dann eine magische Meerjungfrau oder spielst du eine Meerjungfrau und machst dann danach noch einen Run als Zauberer oder, also machst ja sowieso immer Familien, aber verstehst, worauf ich hinaus will, ne?
Ja, ich glaube, man macht da dann viel Verschiedenes, man probiert viel aus, man spielt das eine DLC, dann das andere, aber ich glaube, EA profitiert auch einfach davon, dass die Leute davon angelockt werden, dass Gegenstände ja immer mitkommen. Du kannst ja nicht nur als Meerjungfrau spielen, sondern du kannst ja auch auf einmal irgendwie eine Beachparty einfach mal veranstalten, weil du die Items einfach hast. Also ich glaube, es gibt ja auch sogar Accessoire-Packs, wo du dann nur die Gegenstände hast und es gar keine Gameplay-Erweiterung in dem Sinne gibt und so. Ich find's wirklich schrecklich und richtig dreist. Obwohl andererseits die DLCs zum Großteil auch einfach gut sind. Sie sind überteuert, aber sie sind nicht schlecht. Das sage ich zwar auch nur aus zweiter Hand, weil ich Sims 4 im Speziellen nicht viel gespielt habe. Hauptsächlich Sims 3 und Sims 2.
Aber ich glaube, wir haben da dieselbe Quelle, was das angeht. Kann das sein?
Das kann sein.
Ja, geht's um diese Quelle da?
Genau, eine gemeinsame Freundin spielt das nämlich ganz gerne und die berichtet immer. Und die baut auch sehr schöne Häuser.
Ich möchte kurz anmerken, als ich diese Quelle da gesagt habe, habe ich nicht auf besagte Freundin gezeigt. Ich habe auf einen Gegenstand gezeigt, der mit ihr in Verbindung steht.
Okay, das ist sogar
noch... Nein, nicht, dass das rüberkommt, so, ja, die da, so.
Und jetzt sei wieder still da an der Ecke. Nee. Ich muss sagen, ich sehe das da wirklich genau wie du. Ich kaufe die auch alle, wenn sie günstig genug sind.
Und wenn abzusehen ist, also das kommt bei mir auch noch mit rein, wenn abzusehen ist, dass ich sie wirklich spiele, dass ich die Inhalte wahrnehme. Wenn es so ein Spiel ist, das ich mir kaufe, weil ich es ausprobieren will, kaufe ich nicht direkt alle DLCs dazu. Magica zum Beispiel war bei mir so ein Fall. Da habe ich wirklich nur das Hauptspiel gekauft und irgendwann hole ich mir dann auch mal das Vietnam-DLC, weil das witzig klingt, also Vietnam nicht, aber das Spiel so.
Ja.
Stell ich mir lustig vor. Wie machst du es denn? Also was hast du aktuell gespielt?
Ich kaufe alle DLCs, auch wenn ich sie nicht spielen werde, wenn die günstig genug sind. Aber aktuell gespielt habe ich tatsächlich Skyrim. Auch ein Spiel, für das es ein paar DLCs gibt und natürlich unheimlich viele Mods. Wo auch die DLCs ziemlich gut sind, muss ich sagen. Also ich mag die Skyrim-DLCs sehr gerne und ich habe es in letzter Zeit einfach wieder verstärkt mal hier und da gespielt. Es ist einfach ein Spiel, das sich mich seit über einem Jahrzehnt jetzt immer wieder ranholt, weil ich doch noch irgendwie nie alles gespielt habe. Und ich habe jetzt wirklich einen Spielstand, den ich seit einer ganzen Weile jetzt schon spiele, in dem ich einfach nur alle Vanilla-Storylines, also alle Quests halt mal durchspielen will. Zumindest die wichtigen. Jetzt nicht jede Nebenquest, aber so jede Gilde einmal durch und sowas halt.
Aber ist Skyrim nicht auch so ein Ding, was einen sehr hohen Wiederspielwert hat, einfach dadurch, weil du so viele verschiedene Klassen bauen kannst quasi? Also nicht Klassen generell, sondern halt einfach, du baust es dir ja selber so ein bisschen zusammen mit den ganzen Fähigkeiten.
Ja, ja, das stimmt schon. Es macht auch immer Spaß, andere Herangehensweise zu haben. Aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo man einfach, egal mit welcher Klasse, egal mit welcher Waffe oder so, einfach alles wegfegt. Und dann ist es halt weniger eine Herausforderung, weil dann ist es halt wirklich komplett egal, ob du einen Bogen benutzt, ein Schwert oder Magie. Es fühlt sich alles mehr oder weniger gleich an. Das Kampfsystem ist wirklich nicht genial. Es ist okay, die Storys sind interessant, es ist einfach eine schöne Welt, in die man gerne eintaucht. Man hat viel Individualisierungsmöglichkeiten, Crafting und so weiter. Es ist einfach ein sehr gutes, bodenständiges Rollenspiel, das vermutlich auch einfach noch ein bisschen oldschool ist.
Also seit ich Mordhau gespielt habe, wünsche ich mir ja ein Spiel, was das Kampfsystem von Mordhau integriert.
Ja,
sowas. Weil es einfach so vielschichtig und komplex ist. Und wenn du das dann noch mit so einem Permadeath-Feature verbinden kannst, in Mordhau stirbt man ja wirklich schnell, einfach weil du einen Hieb falsch gesetzt hast und dann voll mit dem Gesicht in die Klinge von deinem Gegner reingelaufen bist. Also für die, die es nicht wissen, Mordhau ist quasi so ein sehr detailliertes, sehr strategisches Mittelalterspiel, wo man als Ritter sich gegenseitig die Rüstung verbeult und alles, was darin ist. Und das Ganze mit einem sehr komplexen Kampfsystem, aber es ist sehr ausgefeilt. Das wünsche ich mir wirklich einfach mal so ein Spiel, wo es das gibt. Hier, wie heißt's? Nicht Medieval Dynasty, sondern das andere Mittelalter-Game, was zur gleichen Zeit rausgekommen
Chivalry?
Ist. Chivalry? Chivalry hat einen coolen Ansatz gehabt, aber doch auch noch nicht alles.
Ja, ich muss sagen, ich habe nur Chivalry gespielt. Mordhau habe ich nie gespielt. Ich glaube aber trotzdem einfach vom Let's Plays angucken, dass das wirklich das etwas ausgefeiltere Kampfsystem ist. Was mir tatsächlich auch noch ein bisschen Spaß macht, ich hatte es auch schon mal hier empfohlen, Mountain Blade 2 Bannerlord, das hat auch ein interessantes Kampfsystem. Das ist jetzt nicht so, das Spiel, das ist nicht der zentrale Punkt des Spiels, sagen wir es so. Okay, da weiß man einfach, da steckt dann auch nicht zu 100% alles drin. Aber die Waffen fühlen sich unterschiedlich an. Man muss wirklich, man weiß einfach, oh, ich habe einen Speer. Da habe ich jetzt im Nahkampf gegen ein Schwert vielleicht weniger Chancen. Aber wenn da ein Pferd auf mich zurennt, ist vielleicht nicht schlecht. Und so, man kann aus unterschiedlichen Richtungen angreifen. Es hat wirklich Nutzen und einen Sinn. So ein Schild ist wirklich was Cooles, was man auch gegen Pfeile und so benutzen kann. Es setzt einfach die Sachen grundlegend gut um. Ohne jetzt zu einem Chivalry oder Mordhau zu werden. Apropos geile Spiele.
Ja.
Du hast eine Frage mitgebracht, und zwar, was ist das geilste Lego-Game?
Ja, wir sind beide sehr große Fans von Lego, wir haben, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen, was das geilste Lego-Game ist.
Um ehrlich zu sein, ich habe auch die aktuellsten gar nicht gespielt.
Ja, alle Lego-Spiele kann man sowieso nicht spielen. Oder kann man schon, aber ja, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich würde schon sagen, von denen, die du gespielt hast oder die du zumindest mal anzocken konntest.
Also da muss ich wirklich sehr, sehr stark schwanken. Einmal zwischen Star Wars Episode 1 bis 6. Einfach weil es eine große Bandbreite abdeckt. Und ich habe in meiner Kindheit sehr viel mit dem Spiel verbracht. Vor allen Dingen auf dem DS habe ich das gespielt. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war auch Lego Marvel Super Heroes, weil man da eine Open World hatte, wo man mit Iron Man rumfliegen konnte und ein bisschen Quatsch machen und so. Und es gibt bis heute kein, zumindest meiner Kenntnis nach, kein gutes Spiel, in dem man zum Beispiel Iron Man durch eine Hochhäuserschlucht fliegen kann. Wie cool ist das? Bei Spider-Man gibt's das inzwischen, aber ja, mit Iron Man leider nicht. Und das hat mir so ein bisschen dieses Gefühl gegeben. Und Lego, ich meine, man sammelt Lego-Steine, also man sammelt quasi diese Ingame-Währung. Man sammelt irgendwelche anderen Sachen, man löst kleinere, nette Rätsel, die für Kinder sind. Aber manche sind auch mal ein bisschen knifflig. Und es ist alles mit einer netten, locker-flockigen Story irgendwie aufgeheizt, mit einer Prise Prise Humor. Das ist okay.
Ich finde, das ist ja das, was die Lego-Spiele immer so ein bisschen ausmacht. Dieser hammergeile Lego-Humor. Weil du halt einfach das Spiel dann spielen kannst, nur um zu gucken, was sie aus der Vorlage gemacht haben. Finde ich. Weil ja. Ich habe zum Beispiel auf dem DS viel gespielt, Lego Indiana Jones. Ich weiß gerade nicht, welches. Ich glaube, es war hier das Königreich des Kristallschädels. Und was ich am meisten gespielt habe, ist Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Das hatte ich für ein DS, das habe ich mir im Legoland gekauft. Und dieses Spiel war halt sehr eng angelehnt an die Story vom Film und vom Buch. Da waren Sachen drin, die halt im Film teilweise gar nicht, oder in den Filmen gar nicht vorkamen. Ja. Aber zum Beispiel gibt's da eine Szene, wo Harry und Ron sich als Crab und Goyle verkleiden wollen, um sich in den Slivendor-Gemeinschaftsraum zu schleichen. Mhm. Und im Film trinken die halt den Trank und verwandeln sich. Aber bei Lego kannst du es ja nicht so gut könnte es Verwechslungen geben, wenn du die Figuren sich einfach in andere Figuren verwandeln lässt, weil du hast ja das System, dass du die Figuren immer mitnehmen kannst.
Ja.
Wenn du die Mission nochmal spielst, deswegen haben die so gelöst, dass du quasi wie so eine Art Wackelpudding die Haare von den jeweiligen Charaktern nochmal obendrauf auf der Lego-Figur, so die Haare obendrauf waren und damit war das jetzt nicht mehr Harry, sondern Crab oder Goyle, ich weiß nicht, welchen er da gemacht hat.
Okay, das ist lustig. Ja, genau dieser Humor, das ist wirklich das Coole an den Lego-Spielen irgendwie.
Ja,
oder weil ansonsten ist es ja immer same, immer irgendwie das Gleiche.
Genau das, oder bei Lego der Hobbit, wo sie dann mit dem Spoiler an der Stelle, wo sie vor Smaug abhauen wollen und auf dem Goldfluss dann auf einmal ich glaube, es war der Goldfluss, wo sie dann so ein Windsurfbrett auf einmal aus so einer Truhe rauszerren und damit dann da runter rutschen und abhauen. Das ist halt, ich glaube, das war auch nur in der Cutscene. Ich glaube, du hattest nicht mal großartig die Möglichkeit daran, also jetzt am Spielgeschehen teilzunehmen, aber als Gag in der Cutscene alleine ist das schon witzig gewesen.
Mir ist aber auch gerade eingefallen, was, glaube ich, wirklich das Lego-Spiel war, was ich am allermeisten gespielt habe, womit ich am meisten Spaß habe. Und das würde ich überraschen, eventuell, oder jeder, der mich kennt, wird das eventuell überraschen. Aber das ist tatsächlich Lego Football Mania. Das ist ein Lego-Fußballspiel, in dem du dir quasi ein Fußballteam zusammenstellst aus unterschiedlichen Lego-Charakteren und Fußball spielst. Also es ist wie FIFA, nur nicht so, keine Ahnung, nicht so fußballig.
Also, ich bin ein Mensch, der sich absolut nicht für Fußball begeistern kann, aber ich glaube, als Kind, wenn mir das jemand in die Hand gedrückt hätte, hätte ich es allein wegen dem Lego-Faktor gespielt.
Ich glaube, so war es bei mir auch. Und dann ist da auch der Ehrgeiz angereizt, wirklich alle Gegner zu besiegen.
Für welche Plattform hast du das gespielt?
Für den PC tatsächlich.
Oh.
Was ich auch auf dem PC gespielt hatte damals, war Lego Creator Harry Potter. Da konntest du Lego-Welten quasi bauen und gestalten und du konntest quasi in jeden Charakter auch rein. Es war ein ganz merkwürdiges Spielprinzip. Eigentlich war es weniger ein Spiel als mehr so eine Sandbox, in der du einfach nur Lego-Sachen zusammengebaut hast. Auch in nicht unbedingt geiler Grafik, aber du konntest halt dir einen eigenen Zauberer und so weiter zusammenstellen oder generell eigene Figuren bauen und so mit einem schlechten UI. Ich glaube, du konntest auch einen Zug bauen. Oh, kennst du Lego Loco Loco? Lego Loco?
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht.
Das ist auch ganz schlecht ein 2D-Top-Down-Zugspiel. Also du baust ein Lego, eine Welt mit Schienen und dann fahren da Züge drüber.
Okay.
Es ist auch, also es
ist auch hast du die Browser-Games damals gespielt?
Nee.
Echt nicht?
Was gab's da so?
Ich habe als Kind viel so Browser-Games gespielt und auch so Seiten wie Spieleaffe und sowas. Und da war ein Spiel dabei, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, auch von Lego, wo du halt einfach mit so einem Lego-Polizeiauto, du konntest mehrere Autos freischalten, Gangster verfolgen konntest. Und mich hat das halt natürlich übelst abgeholt, weil das meiste Lego, was ich besitze, oder ein Großteil des Legos, was ich besitze, ist entweder Lego Agents oder Lego City, die Polizei.
Mhm.
Und ich hatte auch damals fast die komplette Serie fertig, bis dann eine neue rauskam, mir nur noch ein Auto gefehlt hat und ja, auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Lego Polizei und habe auch sehr viel Lego Polizei dann auf meinem PC gespielt tatsächlich. Das erste Lego Game, was ich gespielt habe, war ein Browser Game. Aber ein Spiel steht bei mir tatsächlich noch auf der Abschlussliste und das ist Lego City Undercover. Oh. Hast du das gespielt?
Nee, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe oder vielleicht mal irgendwie bei einem Kumpel oder so, aber nie wirklich ich selbst.
Steht bei dir ein anderes Lego-Game auf der Abschlussliste, was du noch unbedingt zocken willst?
Ich will Lego Football Mania tatsächlich nochmal zocken irgendwann. Einfach nur um zu gucken, wie war's. War es wirklich so gut? Ja, ich werde mir eventuell meine Kindheitserinnerung zerstören, aber ich will's. Ich meine, man kann sich ja trotzdem merken, dass man einfach eine schöne Zeit damals hat und dieses Gefühl, ohne da, mit dem Wissen, dass es realistisch nicht so gut ist mehr heute.
Also ich habe die Feststellung gemacht, das macht sich echt, das ist keine gute Idee. Ich habe Tiger Cross Racing hieß das damals, glaube ich, war auch ein Browser-Game. Das habe ich irgendwann später im Abi nochmal gespielt und es war wirklich, es hat wehgetan. Es hat wirklich wehgetan, weil du wirklich dir so denkst, oh, das habe ich damals gespielt, oh, so hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Oh. Du machst dir quasi die komplette Erinnerung kaputt. Und so ist es tatsächlich auch schon häufiger gewesen. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne zum Einschlafen Dokus schaut, da kommen wir später nochmal drauf. Und ich habe immer sehr gerne die Sendung mit der Maus geguckt. Das funktioniert heute noch, weil der Erzähler eine sehr entspannte Stimme hat und die Themen auch interessant sind. Aber Willi will's wissen, das kannst du dir heute echt nicht mehr geben.
Ja, ich
der
weiß
Typ
nicht.
Ist so Fremdscham und so ist es halt auch mit einigen Spielen. Wenn du manchmal, wenn du es nicht die ganze Zeit gespielt hast, quasi es mitgenommen hast und damit groß geworden bist, sondern wenn du es früher gespielt hast und jetzt nochmal reinschaust, denkst du dir echt, was ist das für ein Blödsinn, das fasse ich nie wieder an.
Obwohl ich auch schon ein paar Mal die gegenteilige Erfahrung hatte. Ich habe dir neulich zum Beispiel ja mal davon erzählt, dass ich Wiggles nochmal gespielt habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man ein Aufbaustrategiespiel mit Zwergen, wo die sich tief in den Berg reingraben und irgendwie es gibt eine Story und so weiter, will ich jetzt gar nicht zu viel drüber reden, aber das ist tatsächlich ganz okay. Und oder auch die Simpsons Hit and Run, ein Autorennspiel der Simpsons mit Open World und so weiter. Das habe ich nochmal, ich sag mal, gut zur Hälfte durchgespielt, genau wie Wiggles und hatte da auch eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen Retro-Fan, also ich mag das auch. Ich kann mich da auch drüber amüsieren, wenn da irgendwelche Features oder so, naja, nicht zeitgemäß sind. Ich finde das dann eher lustig und wie eine Geschichtsstunde und freue mich über die paar Teile, die wirklich cool sind oder vielleicht auch so heute mal wieder umgesetzt werden könnten. Also zum Beispiel dieses Simpsons Hit and Run. Ey, ich würde es heute nochmal spielen in einer aufgehübschen Version, gerne. Also ich habe es ja nochmal gespielt, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber apropos Lego Games.
Lego gibt es unter anderem auf der wunderbaren Plattform Steam. Und ich habe heute mal die Steam-Charts wieder aufgemacht oder ich habe einen Artikel aufgemacht, wo die aktuellen Steam-Charts drin sind. Und da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ja Iron Harvest am Ende empfohlen, dass die Leute sich das mal anschauen sollen. Und das haben sie anscheinend wirklich getan. Wir haben so eine große Auswahl, so eine geballte Macht als Influencer, als Podcaster, dass Iron Harvest jetzt auf Platz 3 bei Steam steht.
Ja, ich würde das auch in direkter Korrelation zu unserem Podcast-Release letzte Woche sehen.
Genau. Also ich sehe da auch keinen anderen Grund, warum sollten die Leute jetzt Iron Harvest spielen?
Nö, also ich sehe ja unsere Statistiken, unsere Zahlen und oi, die gehen aber nach oben, wie die Iron Harvest-Verkaufszahlen. Naja, vielleicht nicht ganz so steil, aber Iron Harvest, ja, ist ein gutes Spiel. So deine Aussage letzte Woche hat sich bestätigt.
Definitiv. Dein Lob.
Also ich finde das auch echt eine schöne Sache, dass ein Echtzeitstrategiespiel so durch die Decke geht. Vor allen Dingen in diesem Setting, was ja ein bisschen experimentell ist, da wird mir warm ums Herz. Da denkt man sich doch direkt so, ach, die Spielelandschaft, die ist doch nicht so verkorkst.
Ich würde sogar fast sagen, dass das Setting einer der Hauptverkaufsargumente ist. Eines der Hauptverkaufsargumente.
Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Alleinstellungsmerkmal.
Das auf jeden Fall.
Also Dieselpunk gerne mehr auch. Das ist noch unverbraucht.
Ja, weil Cyberpunk halt gerade so verbraucht wird.
Das
vielleicht kommt
wohl
Dieselpunk als nächstes.
Ja. Also vor ein paar Jahren hat man aber auch gedacht, dass das Weltraum-Sci-Fi-Space-Setting verbraucht ist. Und bis heute kommen da immer noch gute, innovative Spiele raus. Wo ich wirklich glücklich bin als Sci-Fi-Weltraum-Space-Fan. So, es ist toll. Da kommt einfach jedes Jahr immer wieder irgendwie ein Spiel, was einen neuen Twist reinbringt und was immer wieder schön ist.
Fliegst mal in die andere Richtung.
Fliegst was?
Fliegst mal in die andere Richtung.
Genau, mal ist es 2D, mal ist es 3D. Man hatte ja nichts jahrelang als
genau,
Space-Fan.
Wir hatten ja nichts.
Also wirklich als Space-Fan lag man wirklich jahrelang quasi auf dem Trockenen. Das war teilweise richtig schlimm. Da hat man sich gefreut, weil man in irgendeinem Laden ein 10 Jahre altes Space Game noch irgendwo gefunden hat, das man noch nicht kannte. Space Invaders. Ja, ich rede jetzt nicht von Space Invaders, aber keine Ahnung, dann habe ich da mal X Rebirth irgendwo mal gesehen, hab so, das kenne ich noch nicht, die X-Reihe kenne ich noch nicht, dann ist man da mal froh oder so. Oder Free Space, wie sie alle hießen damals, diese Weltraumshooter, die teilweise mal gut waren, teilweise mal nicht. Naja. Und weißt du, was tatsächlich auch ganz oben bei den Steam-Charts ist aktuell, bei den Verkäufen?
Nein, erkläre mich auf, Felix.
Es ist tatsächlich PUBG.
War?
Das ist inzwischen fast 4 Jahre alt, ist schon über 4 Jahre alt. Es ist schon alt.
Aber doch nicht auf Platz 1.
Was? PUBG ist auf Platz 1?
Nee.
Was nicht?
Nee.
Was ist auf Platz 1? Hast du neuere Informationen?
Counter-Strike müsste auf Platz 1 gewesen sein, dachte ich. Haben wir unterschiedliche Artikel jetzt offen?
Ja, eventuell haben wir, ich fände es lustig, also natürlich haben wir wieder unsere Quellen alle unten verlinkt, also könnt ihr da jetzt eventuell gleich auch nochmal nachchecken, wer denn da eventuell recht hat. Auf jeden Fall ist es gut nach oben gegangen, denn tatsächlich wird es gerade mit einem Rabatt angeboten von 50% oder zumindest als ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme mit 50% angeboten, also 15 Euro knapp. Und das ist eigentlich schon ein ganz ordentlicher Preis. Also das Geld, würde ich sagen, ist PUBG, denke ich mal, durchaus wert, wenn man auf Battle Royale steht. Und sie haben einen neuen Spielmodus tatsächlich mit dem letzten Update auch reingebracht, der so funktioniert, dass man seine Team, also dass die Teammates auch wiederbelebt werden, wenn man noch ein Teammitglied quasi aktuell am Leben hat. Und was ich besonders spannend finde, die Waffen machen in diesem Spielmodus wesentlich mehr Schaden. Also es ist auch ein wesentlich tödlicherer Spielmodus. Und ich mag sowas, so ein bisschen mehr Hardcore-mäßiger. Es geht vielleicht sogar ein bisschen, ganz klein wenig, ein klitzekleines bisschen in die Richtung Escape from Tarkov. Einfach nur dadurch, dass man halt ein bisschen schneller stirbt. Aber auch sonst nicht. Und das für, also hast du irgendwie noch ein bisschen neuere Informationen gefunden?
Ja, ich guck gerade. Ich glaube, ich habe den Kern des Übels gefunden. Wir haben auf 2 unterschiedlichen Listen geguckt. Ich hatte die Topseller-Liste offen oder den Artikel über die Topseller-Liste. Und du hast dich auf eine News bezogen, die sich wiederum auf die globalen Topseller bezieht.
Oh, das ist ja unglaublich. Es ist aber gut, dass wir das noch rausgekriegt haben. Auf jeden Fall sehr interessant und sehr weit oben. Ich finde, um ehrlich zu sein, das ist auch nicht immer so wichtig, was jetzt auf Platz 1 bis 10 ist oder so, wie da die Reihenfolge ist. Es ist ja nur wichtig, dass es ziemlich weit oben ist. Das ist ja so faszinierend, dass PUBG da eben jetzt nochmal so hart zugelegt hat. Und vielleicht gucke ich da jetzt auch nochmal rein. Ich spiele es tatsächlich relativ lange schon und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber natürlich, als deine Hype vorbei war, habe ich es auch seltener gespielt. Und ja, jetzt habe ich durchaus mal wieder Bock, da nochmal reinzuschauen. Hast du denn jemals PUBG gespielt?
Ich bin tatsächlich nicht mit dem Battle-Royale-Genre warm geworden. Ich habe auch bisher nicht so viel ausprobiert. PUBG habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Gut, Fortnite, Free-to-Play, wurde ich gefragt, möchtest du es mal ausprobieren? Habe ich ausprobiert, wir haben nicht eine Runde geschafft. Aber das lag zu dem Zeitpunkt auch daran, dass mein Laptop nicht mitgemacht hat. Rest in Peace.
Okay, der hat dir offenbar sehr am Herzen gelegen.
Nein, er ist heute verstorben, zumindest ein Teil des Laptops.
Oh.
Und oh. Ja.
Mein Beileid.
Ja, ich hoffe, ich kann wenigstens noch die Daten retten, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Oh, Datenrettungspodcast.
Datenrettungspodcast, jawohl. Nee, ich werde mich da im Schiffbruch noch mal ein bisschen genauer drüber auslassen. Ich hatte heute einen etwas stressigen Tag.
Ja, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Also wenn ihr mehr über das Privatleben und das private Leiden des Johannes Repp hören möchtet, dann...
Die Leiden des jungen Johannes Repp.
Dann hört gerne in Schiffbruch der Podcast rein.
Aber wenn ihr aber wissen wollt, ob Johannes Battle Royale Games mag, dann hört weiter voll verpixelt und hört genau zu, denn meine Antwort ist nein.
Ich kann es aber nicht ganz... Obwohl, du bist generell, glaube ich, nicht so der Shooter-Spieler, oder?
Ich mag Shooter ganz gerne. Ich bin aber mehr so ein Story-Shooter-Mensch. Einfach so, ich spiele auch gern Battlefield 1 mal ein paar Ründchen mit Kumpels, wenn man es da schafft, irgendwie zu kooperieren. Das ist ja nicht immer der Fall. Aber manchmal ist es halt auch so, dass ich absolut nicht mit gerade so großen Online-Multiplayer-Dingern Shooter-mäßig zurechtkomme, weil ich spiele Shooter nicht so häufig, dass ich gut genug darin wäre, als dass ich was reißen könnte. Und dementsprechend ist der Frustfaktor auch leicht erhöht.
Ja, das stimmt. Wenn man da jetzt einfach nicht reinkommt, dann muss man manchmal auch einfach Stunden und Stunden reinstecken, um dann wirklich up-to-date zu kommen. Ich komme nicht ganz los vom Shooter-Genre. Immer hinterher, wenn ich es gespielt habe, frage ich mich oftmals, was hast du jetzt eigentlich gemacht die letzten 12 Stunden? Aber irgendwie macht es doch immer wieder Spaß da rein. Und dieses, man konkurriert ja direkt gegen so viele andere Spieler, aber es ist jetzt auch nichts Persönliches, weil es kein 1 gegen 1 ist in der Regel. Und man spielt aber auch mit Leuten zusammen und irgendwie ist es cool so. Man hat einfach Spaß dabei, so ein bisschen Action zu erleben und ein bisschen Nervenkitzel quasi.
Das Zusammen ist bei so Online-Multiplayer-Shootern bei mir eigentlich der Knackpunkt. Also wenn es mit Kumpeln ist, gerne. Ich spiele zum Beispiel unfassbar gerne Rainbow Six Siege. Einfach, weil man dann halt so dieses, ich mag dieses Taktische, ich mag dieses sich absprechen, ich mag dieses so, ja, du das, ich das, wir machen das so und so und hey, wir müssen uns eine Lösung überlegen und sowas. Aber einfach nur so, ja, da ist ein Kreis und der wird kleiner und du solltest nicht außerhalb des Kreises stehen und du solltest aber auch nicht innerhalb des Kreises stehen, weil das sind alle anderen und die töten dich und das Spielziel ist einfach nicht zu sterben und ja. Ja
gut, aber da muss man auch taktisch vorgehen.
Natürlich muss man da taktisch vorgehen. Ich spreche dem die taktische Komponente auch nicht ab, aber es hookt mich nicht auf die Art und Weise, wie mich andere Shooter hooken, weil halt dieses, gut, du kannst es auch als Team spielen, aber dafür habe ich halt auch nicht so viel, ich kenne nicht so viele Leute, mit denen ich jetzt
ja
Battle Royale Spiele spielen könnte.
Ich werde auch hoffentlich irgendwann mal in diese Rainbow Six Siege Welt eintauchen können. Ich habe nämlich da durchaus auch mal Bock zu gucken, ob mir das liegt, ob mir das Spaß macht, weil ich glaube echt, das würde mir auch Spaß machen. Und vielleicht sage ich dann, was? Warum habe ich jemals in meinem Leben Battlefield gespielt? Das ist ja viel geiler, auf einer kleinen Map so ein bisschen taktischer zu agieren. Ja. Aber ich meine generell, einfach Shooter machen Spaß, das ist ja selbe Prinzip, man hat Konkurrenz, man hat ein Ziel zu erfüllen, ja. Und dann geht's los. Und man verfällt in einen sagenhaften Blutrausch. Nein,
natürlich.
Killerspiele.
RTL deckt auf.
Ja, aber apropos Steam Charts, wo wir ja ursprünglich waren, es gibt ja noch einen Store. Oder? Gibt's den noch? Nee, den gibt's nicht mehr, denn das ist der PlayStation Store.
Was? Wieso gibt es den nicht mehr, Felix?
Nein, den gibt's natürlich schon noch, aber PlayStation 3, PlayStation Vita und PSP sind weg aus diesem Store. Die sind einfach weg, haben einfach gesagt, brauchen wir nicht mehr, weg damit. Das ist sehr traurig als langjähriger PS Vita-Spieler. Es ist sehr undankbar, PS Vita Besitzer zu sein, wirklich, auch weil der...
War es das nicht von Anfang an?
Ich war es nicht von Anfang an.
Ich meine, ist es nicht seit Anfang an undankbar, ein PS Vita Benutzer zu sein?
Ja, ich meine, am Anfang, da gab's noch YouTube zum Beispiel auf der PS Vita. Und irgendwann hat dann Sony gesagt, ja, oder Google, ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt's zum Beispiel kein YouTube mehr. Oder der Store, der wird ja auch bald, also der auf der Konsole, der wird ja auch bald abgeschalten. Und der Store ist auch nicht besonders mit viel Liebe quasi gestaltet, könnte man sagen. Man sortiert da teilweise alphabetisch. Wann suchst du Spiele? Alphabetisch. Ja, okay.
Wenn du
genau eins suchst, wenn du genau sagst, ich will genau dieses Spiel und unter welchem Buchstaben steht das. Aber wenn du zum Beispiel einen Ego-Shooter suchst, musst du trotzdem durch die alphabetische Spieleliste durchgehen.
Moment, es gibt jetzt nicht eine alphabetisch sortierte Ego-Shooter-Liste.
Nein.
Es gibt nur eine alphabetisch sortierte Liste mit allen Spielen.
Es gibt noch ein paar Kategorien, aber ja, an sich, die PS Vita-Spiele sind inzwischen, das war auch nicht immer so, sind nur noch da drunter zu finden. Und oh, ansonsten gibt es dann manchmal so Empfehlungen und so weiter in diesem Store. Aber ganz ehrlich, also PlayStation Vita spielst du oder kaufst du auch nicht mehr, wenn du nicht exakt weißt, wofür. Letztendlich ist es einfach so. Du weißt, wenn du eine PS Vita dir holst heutzutage, dann weißt du warum. Dann holst du dir die nicht einfach komplett random. Und ich habe da meine Spiele, die ich da gerne drauf spiele, aber ich meine, irgendwann ist es halt so, dass Spiele einfach nicht mehr rauskommen für irgendeine Konsole. So ist es ja auch bei der PS3 seit einer Zeit und ja, müssen mal gucken. Aber gute Nachricht. Giga hat nämlich recherchiert, ist natürlich auch unten verlinkt, der Artikel, in der nicht Videobeschreibung, sondern Podcast-Beschreibung. Und natürlich auch in den Shownotes, also guckt da gerne drauf, denn da wird verraten, welches Plugin von Firefox da eventuell Abhilfe schafft und tatsächlich den alten Store quasi wieder sichtbar macht, sodass ihr da doch noch mal ein bisschen shoppen gehen könnt, offenbar.
Die Frage ist halt, wie lange das noch funktioniert.
Ja, das wird vermutlich nicht mehr allzu lang funktionieren. Also nur, falls ihr jetzt sagt, oh warte, jetzt ist es Realität. Manchmal verpasst man sowas ja so ein bisschen. Man sagt so, ach, irgendwann wird's abgeschalten. Ich hole mir das Spiel irgendwann später. Jetzt wäre der Zeitpunkt, vielleicht noch mit dem Plugin das nochmal zu erledigen, bevor es dann wirklich endgültig nicht mehr geht über digitale Plattformen. Über die Konsolen an sich geht's aber, glaube ich, schon noch. Also über die Konsolen an sich, wie auch PS Vita, da ist der Store schon noch. Es geht rein um den webbasierten Store, der besser ist, weil der hat mehr Sortierfunktionen gehabt. Also das ist schon traurig. Naja, ich habe mir da jetzt noch meinen Primal Hunter oder wie es heißt, so ein Dinosaurier-Spiel für die PSP geholt, was ich jetzt auf meiner PS Vita schön zocke, was eine schreckliche Steuerung hat des Todes und, also ganz, ganz verrückt, man läuft mit den rechten Sachen und zielt mit den linken. Also eigentlich Linkshänder-Steuerung. Man kann sie auch nicht umstellen. Also mit dem linken Stick quasi.
Aber Linkshänder-Steuerung, wir sind beide Linkshänder, müssen wir ja noch dazu sagen, finde ich, ist die bescheuertste Erfindung neben dem Lineal mit den falsch sortierten Zahlen. Ganz ehrlich, weil als Linkshänder bist du doch eigentlich gewohnt, die Sachen normal zu benutzen. Und es ist ja egal, zum Beispiel, mit welcher Hand du jetzt die Schutzsteuerung machst. Zumindest finde ich das so.
Für viele ist es so, dass die dann mit der linken Hand einfach wesentlich präziser agieren können und dann halt lieber das, womit sie zielen, den Stick, mit dem sie zielen, auch auf der linken Seite haben. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Es gibt Leute, die haben auch ihre Maus dann auf der linken Seite vom Schreibtisch und so. Das ist vollkommen okay. Manche Leute machen es so. Ich habe auch Freunde, die das so machen. Ich benutze die Sachen halt, wie ein Rechtshänder sie benutzen würde. Aber das liegt einfach nur daran, dass wir vielleicht einfach besonders geschickt nochmal mit der rechten Hand sind, trotz dessen wir Linkshänder sind. Nichts gegen andere Linkshänder, die sind dann natürlich doppelt so gut mit einer Hand. Also, die Nintendo Switch.
Ja.
Die ist doch, haben wir im letzten Podcast erzählt, langsam vergriffen. Da wird's eng.
So ein bisschen.
Bei der Produktion.
Ja.
Und Nintendo sagt, sie machen was dagegen.
Wow.
Sie wollen die Produktion ordentlich hochfahren. Ich bin zwar trotzdem noch gespannt, wie sie es machen wollen, aber Leute, eventuell könnt ihr euch beruhigen und das Portemonnaie nochmal stecken lassen und jetzt nicht eine Switch für 500 Euro kaufen, sondern einfach warten, bis die Produktion wieder hochgefahren ist. Zumindest laut Nintendo.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass die das hinkriegen, weil ich meine, Halbleiter fehlen, also Halbleiter sind ein wichtiges Bauteil für die Produktion, sowohl der Switch als auch der PS5 oder der 3080, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Grafikkartenmarkt schaut. Das ist ja das Teil, was aktuell gerade knapp ist, was ja nicht nur die Gaming-Branche betrifft, sondern auch andere Industrien, die Autoindustrie zum Beispiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo jetzt im Alleingang den Halbleiterengpass löst, den Weltleiten.
Nur für sich?
Den Halbleiterengpass. Oh Gott. Schöner Versprecher.
Ja, ich glaube es nämlich auch nicht, aber Nintendo sagt es und ich denke mir nur so, lass uns da mal ein Auge drauf haben. Als voll verpixelt investigativ. Lass uns einfach mal die Geschichte, nicht investigativ, aber voll verpixelt bleibt dran.
Finde ich gut. Ich möchte aber noch ein kleines Aber hinterher schieben. Nintendo hat auch gesagt, bevor die Nintendo Switches knapp geworden sind. Wir haben genug Materialien, um eine gescheite Versorgung zu gewährleisten. Aber vielleicht könnte es ein bisschen knapp werden irgendwann, aber das ist noch nicht sicher. Eine Woche später oder ein paar Tage später, ja, gibt keine Nintendo Switches mehr in den Läden. Nintendo Switches, ist das die perfekte Mehrzahl?
Keine Nintendo Switch-Konsolen.
Du hast es. Auf jeden Fall finde ich, dass diese Ansage von Nintendo, ja, wir kriegen das geregelt, vielleicht in eine ähnliche Richtung geht.
Ah, das ist ja das Lustige. Ich glaube, sie haben nicht nur gesagt, sie regeln das. Ich glaube, sie haben sogar gesagt, sie wollen die Produktion massiv hochfahren.
Ja,
also sie wollen noch mehr produzieren.
Das will ja eigentlich jeder. Sie können es nur nicht gerade.
Ja, Nintendo, die schämen sich nicht dafür. Die sagen einfach, wir machen das. Wir bauen die aus Pappe. Labo haben wir auch hingekriegt.
Ja, stimmt auch wieder.
Also, warum nicht Halbleiter? Da gibt's bestimmt eine Alternative für.
Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich habe gestern noch mal geguckt. Ich habe mir überlegt, dass mit der 3080, die ich mir in meinem PC bauen will, das dauert ja mindestens noch so 2-3 Tage, ne?
Ja.
gib mal immer, ich war heute auch im Elektroladen und die hatten keine 3080 für mich. Also ich war eigentlich wegen einem anderen Grund da, aber.
Du warst wirklich in einem Laden, in einem Shop vor Ort und hast gefragt, habt ihr eine 3080?
Nein. Aber ich war heute in einem Elektroladen und da war keine 3080.
Okay, du meinst, sie lag da nicht einfach so rum.
Ja.
Unüblich, aber gut.
Ja. Oh, auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, okay, ich habe gerade eine 960 drinne. Nvidia, GeForce,
GTX,
GTX oder RTX?
GTX.
GTX 960. Die ist, was manche Spiele angeht, ein bisschen schwach auf der Brust. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie wär's denn, wenn ich mir einfach eine 1660 oder vielleicht sogar eine 2080, gut, 2080 kriegst du auch schon nicht, aber vielleicht eine 2060, 2070 hole, um quasi diese Durststrecke bis zu der richtigen Grafikkarte zu überbrücken.
Ja.
Mein Mitbewohner hat mir erzählt, dass er seine Grafikkarte, seine 1660 für 200-300 Euro gekauft hat, der wusste den genauen Preis nicht mehr. Und selbst die Dinger stehen gerade bei 600-700 Euro und aufwärts.
Och, das gibt's nicht, oder?
Das ist Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! Nicht mal das kannst du dir kaufen.
Weißt du, ich war damals wirklich glücklich, als ich mir meine RX 480 gekauft hatte und wirklich Tage später, nachdem ich sie gekauft hatte, ging Bitcoin-Mining durch die Decke oder generell Mining für Kryptowährungen und dann waren alle Preise dreimal so hoch, so gefühlt. Und ich wirklich, der Kugel bin ich gerade nochmal ausgewichen. Und dann habe ich mir meine 1070 gekauft und kurz danach exakt das wieder. Also ich habe nie, das hat jetzt das größte High-End-Produkt oder so, aber ich habe wenigstens noch irgendwas erwischt. Es tut mir so leid
für dich. Du hast da einen Riecher für, Felix.
Ich glaube auch. Also Leute, gradet eure PCs ab, wenn ich's mache. Weil ansonsten wird's schwer offensichtlich. Also wirklich.
Es gibt ja diese Trading-Plattform, wo du quasi die Investitionen von bekannten Tradern spiegeln kannst für dein Portfolio, dass du dieselben Aktien kaufst und verkaufst, wie er es macht. Das können wir ja für dich machen. Für PC-Teile.
Ja, okay. Aber allerdings muss ich dann sagen, da passiert da nicht oft was, weil ich meine Grafikkarte ja jetzt auch nicht jährlich wechsle.
Was?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich dachte, du wechselst die wöchentlich.
Nee, eher so halbmonatlich.
Du hast doch hier eine 3080 und eine 3090 da. Und wenn dir die 3090 zu schnell ist, dann baust du die halt aus und baust die 3080 ein, oder?
Nee, die benutze ich beide gerade, um den Tisch zu stabilisieren, weil der sonst ein bisschen wackelt, habe ich die da drunter gestellt.
Ah, stimmt, der hat gekippelt, ne? Ja, gut, die haben auch ein robustes Gehäuse, da kann man das eigentlich ganz gut machen.
Nee, das habe ich abgemacht. Mit dem Kühlkörper waren die einfach zu dick. So, dann hat es sich gepasst, deswegen habe ich...
quasi nur auf der Platine steht jetzt.
Genau,
quasi.
Das steht dann
auf der Platine. Da hinten, ja. Ich sehe es.
Also hätte ich früher gewusst, dass du eine Grafikkarte brauchst, dann hätte ich vielleicht auch...
Na, ich kann mir das Gehäuse um die 9060... ich kann doch das Gehäuse von der 3080 um die 960 rummachen. Das wird nicht passen, aber ich kann ja ein Stück von der Platine so abschneiden, mit der Zange, mit dem Seitenschneider so rausbrechen quasi.
Ich würde ja sagen, aber das Gehäuse, das habe ich andersweitig verwendet. Ich habe es mit einem Hammer zerstört. Aus Spaß.
Das ist deine anderweitige Verwendung.
Ja, das fand ich besser, als dir zu geben. Nein.
Ich glaube, ich sollte die 960 auch nicht kaputt machen, weil die gehört nicht mal mir. Wenn ich nicht einen Kumpel gehabt hätte, der noch eine alte Grafikkarte rumgelegen, also daheim hätte rum...
Mann, ja, ich will
wenn
wissen,
bei ihm
was du
nicht
meinst.
Daheim eine Grafikkarte gelegen hätte, hätte ich für mein PC-Bild gar keine Grafikkarte gehabt.
Ja, das wirklich... Es tut mir einfach mal, also du tust mir so richtig leid. Du bist für mich, du versinnbildlichst diese Krise für mich. Ansonsten hätte ich damit ja jetzt nicht so viel zu tun, aber durch dich wird mir einfach bewusst, wie schlimm es uns doch geht.
Scheiße.
Gott. Keine Grafikkarte. Nein,
ich teile mein Leid gerne mit anderen Menschen.
Nee, das ist schon echt traurig. Aber lass uns doch mal zu was Schönem kommen, Johannes. Empfehle mir doch mal was, womit ich jetzt mal, auch wenn ich keine gute Grafikkarte hätte, wenn ich jetzt nicht mal einen PC habe, womit kann ich denn dann meinen Abend füllen?
Also wenn du keinen PC hast und trotzdem deinen Gamer-Gelüsten...
Ja, wie soll das denn gehen, Johannes? Brauche ich dafür vielleicht einen Gameboy, eine Konsole?
Du bräuchtest ein Gerät, was Netflix kann.
Das habe ich, Johannes.
Also du solltest einen Browser besitzen oder ein Gerät, das eine Netflix-App runterladen kann. Und du solltest vielleicht auch eine Netflix-Mitgliedschaft haben.
Brauche ich Internet?
Im besten Fall schon.
Aber ich lebe doch in Deutschland, Johannes.
Ah, ja, tut mir leid, dann gibt's heute keine Empfehlung von mir.
Felix, nein, jetzt sag endlich.
Ich möchte heute mal kein Spiel empfehlen, sondern eine Serie auf Netflix, eine Doku-Serie. Bitte nicht abschalten. Sie heißt Highscore und es geht quasi um die Gaming-Geschichte. Ich habe mir die erste Folge angeguckt, da ging es um Space Invader und die Space Invaders mit S am Ende und die Entstehung von Pac-Man. Und das finde ich sehr, 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 sehr witzig.
Also gut und witzig umgesetzt, ja, die Doku.
Also nicht nur witzig, sondern auch sehr informativ und interessant. Weil ja, die haben halt immer, wenn sie irgendwas erklären oder wenn sie irgendwelche Leute vorstellen, haben die so Pixel-Artworks, die sich dann so bewegen und animieren und quasi so, ja, und der Typ, der hat aus Spaß seine Konsole, ist sich einen eigenen Arcade-Automaten in der Garage gebaut und dann steht halt wirklich so ein Pixelmännchen, dass da so ein Automaten zusammenkloppt und ja.
Also das gefällt mir gut.
Das gefällt mir auch sehr gut, deswegen empfehle ich es dir. Und wenn du es nicht in 2 Tagen durchgebinged hast, dann bin ich sehr enttäuscht von dir.
Oh Johannes, seitdem sie rauskam, ist sie halt auf meiner Watchlist. Aber ja, jetzt habe ich immerhin eine Empfehlung von jemandem, der mir sehr viel bedeutet. Sowohl privat als auch beruflich. Und dementsprechend werde ich da vielleicht dann doch mal reingucken.
Das klingt sehr schmeichelhaft. Wer ist dieser Mensch?
Du. Jetzt hast du mit was anderem gerechnet. Nee, ich meine schon nicht. Ja, ich würde auch gerne was empfehlen. Und das ist ein Spiel, und darüber habe ich heute auch schon mal kurz geredet. Und zwar Skyrim. Kennst du das?
Warte mal. Skyrim, da klingelt irgendwas.
Ja, wie alt ist das jetzt? 10 Jahre oder so? Das musst du nicht kennen. Das ist ja uralt.
Kam Skyrim nicht am 11.11.2011 raus?
Ich glaube, es war 2010. Oder 11.
War das nicht so ein schönes Schnapszahldatum, wo Skyrim rauskam?
Oh Mann, ich glaube.
Skyrim muss 2011 gewesen sein, weil der eine Kumpel, wenn der bei mir ist und ich spiele GTA, sagt er jedes Mal, oh, GTA sieht so schön aus und das ist nur 2 Jahre jünger als Skyrim. Und GTA kam 2013 raus.
Ja, also auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Ich meine, vielleicht gibt's tatsächlich da draußen Leute, die haben es einfach noch nicht angepackt. Aber die stehen auf Rollenspiele. Und dann ist das wirklich, Elder Scrolls 5, Skyrim ist einfach das Go-To-Rollenspiel, wenn du jemanden in Rollenspiele reinführen willst, glaube ich. Weil es einfach, das hat ja so einen relativ seichten Einstieg und so, dann wirst du direkt in die Open World geschmissen, du kannst der Hauptstory folgen, du kannst aber auch direkt gleich ganz was anderes machen. Und ich glaube, das ist einfach immer noch, bis heute, eines der besten und einsteigerfreundlichsten und seichtesten Rollenspiele, die du spielen kannst, weil das ist jetzt auch nicht gleich irgendwie, es geht nicht gleich um irgendwelche Dämonen und irgendwelche Blutrituale oder so, das gibt's auch in Skyrim mal hier und da, aber erstmal ist das so schön sanft und nett und so schön einfach, und ich würde auch sowas wie The Witcher empfehlen, aber das ist dann halt wirklich komplett direkt ernst und du hast ein wirklich anspruchsvolles Kampfsystem auch nicht das Beste, aber das ist anspruchsvoller, und an Skyrim kannst du jeden dran setzen, der noch nichts mit Rollenspielen zu tun hat und vermutlich, also und da vielleicht so ein bisschen in die Richtung mal gehen möchte. Und es ist einfach ein schönes Erlebnis. Und man kann so viel, man kann ja auch so tief in Skyrim rein. Das ist ja so eine riesige Welt mit so viel Lore, mit so vielen tollen Geschichten. Und da kann man wirklich schön eintauchen und einfach eine gemütliche Zeit mit haben.
Erstens das. Und es ist zwar ein 11 Jahre altes Spiel, aber wenn euch die Grafik abschreckt, Skyrim ist eins der Spiele, das man wunderschön totmodden kann.
Das stimmt, man kann da richtig Mods draufhauen. Es gibt ja inzwischen auch die Special Edition. Es gibt Skyrim, es gibt die 3 DLCs, dann gibt's die Legendary Edition, das ist das Standard Skyrim mit den 3 DLCs. Und dann gibt's die Special Edition, die hat auch alle 3 DLCs, sieht aber grafisch nochmal ein bisschen besser aus. Aber da man's modden kann, ist es egal letztendlich, welche Version man nimmt. Man packt sich da ein paar Mods drauf, die Grafik aufhübschen, und schon ist es ganz toll. Das Gute an der Special Edition ist, dass der Mod-Support dafür sehr, sehr user-friendly ist, weil man das direkt im Spiel macht. Es gibt quasi keinen Steam-Workshop, wie es fürs normale Skyrim gibt, sondern bei der Special Edition kannst du direkt im Spielmenü auf Mods gehen, dann dir aussuchen, was du haben möchtest, die 10 Grafikmods, die dich da zuerst anlassen, auswählen und dann gucken, ob dein Spielstand so funktioniert, und wenn ja, dann go for it und hab Spaß.
Das klingt echt cool.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist einfach so wunderbar einsteigerfreundlich. Und trotzdem hat's eine Tiefe.
Aber Felix, Hand aufs Herz.
Ja.
Wie oft hast du schon Skyrim gekauft?
Ich glaube 3-mal oder 4-mal. Ich habe auch Skyrim VR gekauft. Zählt das?
Ja gut, Skyrim VR würde ich wieder als was Eigenes sehen, weil es halt VR ist.
Original, so. Es ist so wenig was Eigenes, dass man sogar die anderen Spielstände in Skyrim VR verwenden kann. Was praktisch ist. Also ich übernehme dafür keine Gewährleistung, also, aber bei mir funktioniert.
Also hast du quasi eine VR-Mod für Skyrim gekauft?
Sozusagen. Also ich finde es, also auch die VR-Version Fallout 4 VR hat mich wirklich enttäuscht, aber Skyrim VR funktioniert ganz toll. Und immer wenn ich mal Bock habe, dann habe ich mir das so eingestellt, dass automatisch die Speicherstände quasi geteilt werden da zwischen den beiden Spielen. Und dann setze ich mir die VR-Brille auf, dann reite ich auf einem Pferd und schieße mir den Bogen auf Elche und habe den Zeit meines Lebens. Und wenn ich dann nach einer Stunde VR keinen Bock mehr habe, dann gehe ich das Spiel wieder, mache ich meine Quest und so weiter. Weil ich finde es jetzt auch nicht so geil, in Dungeons rumzulaufen mit der VR-Brille und so. Aber so in der frischen Luft und richtig, also man kann das machen und das funktioniert auch gut. Aber vor allem so an der frischen Luft mit Bogen schießen. Und Pferde reiten, das Reiten, ich find's toll. Man kann da schon richtig Spaß haben. Deswegen, wenn mich ein Spiel über so viele Jahre einfach immer wieder zu sich lockt, dann kann ich nicht anders, als das wenigstens einmal jetzt hier bei Vollverpixelt zu empfehlen.
Ich mag mich während dieser Folge ein bisschen verschnupft angehört haben. Ich habe aber einen Corona-Test gemacht und der ist negativ ausgefallen vor der Aufnahme.
Ja, ich glaube, das liegt auch ausschließlich an der Trauer über den Laptop.
Oder an den Pollen, die draußen rumfliegen und sich denken, hey, ich gehe dir auf den Keks.
Och, das tut mir sehr leid für dich. Meine Pollenzeit ist vorbei. Aber darüber können wir ja nochmal in Schiffbruch reden. Also hört da gerne dann mal in die nächste Episode rein, wenn sie rauskommen. Vielleicht erfahrt ihr da unsere dunkelsten Geheimnisse. Ja. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst dem Podcast gerne ein Like da, falls ihr den auf einer Plattform hört, wo man das machen kann. Abonniert uns auch gerne. Das würde uns sehr freuen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.